Liebe Anwesende, für mich ist das hier sozusagen, das ist kein Ersatz, aber das ist eine Genugtuung deshalb, weil im Jahr 2009 habe ich versucht, in der Bundestagsfraktion ein Projekt zu entwickeln, in dem es um Biografien gehen sollte, das wir nicht mehr realisieren konnten in der Fraktion. Ich habe das hier schon immer mal anklingen lassen. Wir sind eine Ost-West-halb-halbe Fraktion und das Interesse an der DDR ist in größeren Teilen der Fraktion sehr gering ausgeprägt, im westlichen Teil ohnehin, aber auch in einem Teil des östlichen Teils der Fraktion. Ich sehe das sehr, sehr kritisch, dass das so gering ausgeprägt ist. Und wir haben also damals in der Fraktion ein solches Projekt nicht verwirklichen können. Und dann kam 2012 diese Initiative von Katrin Ronstock und ich bin einfach von dem Gesamtprojekt nach wie vor unerhört angetan, weil ich es faszinierend finde, dass man sich auf diese Weise zusammenfindet, dass die sich privatwirtschaftlich organisierende Katrin Ronstock mit ihren Frauen und Männern dieses Risiko auf sich nimmt, was wir als etablierte Fraktion, in denen man, jedenfalls für mich trifft, das zu ziemlich paradiesisch arbeiten kann, uns dieser Sache nicht annehmen. Ich bin, wie aus dem Lebenslauf hervorgeht, ein Generalist im Herangehen an Probleme und ich werde also heute auch keine Detailfragen aufwerfen der ganz konkreten Ausgestaltung dieses oder jenes Bankenprojekts oder wie auch immer. Ich versuche, die Dinge in einen größeren Rahmen zu stellen. Manch einer wird sagen, naja, das sind sie mit den konkreten Fragen. Befassen Sie sich nicht so genau. Aber wenn das Große und Ganze irgendwie geht. Ich glaube, dass das Bedürfnis im Blick auf das 20. Jahrhundert und die daraus erwachsenen Folgen, den Blick zu entwickeln und diesen Blick wieder zu weiten, allgemein größer wird. Ich lese im Moment ein fantastisches Buch, im Moment auch von einem italienischen Kommunisten, Lucio Magri. Das Buch heißt Der Schneider von Ulm. Es ist aber die Geschichte der Kommunistischen Partei Italiens eingebaut in die Weltgeschichte. Und der Schneider von Ulm, Bischof, ich kann fliegen. Schau her, wie ich es mache. Und er fliegt mit so und er flog mit so einem Ding, die da aussahen wie Schwingen vom hohen, hohen Kirchendach. Also das Fliegen und das Fliegen wollen und das dann nicht fliegen können, ist das Bild von Lucio Magri. Was an diesem Buch ganz, ganz bemerkenswert ist, ist, dass er in echter marxistischer Manier nach Klassen und nach Klasseninteressen fragt und immer wieder nach Klassen und Klasseninteressen fragt. Ich mache mal noch einen anderen Ansatz zu den Diskussionen hier. Ich bin ja manchmal auch schon dann hier so aufgetreten. Wir haben ja unter uns, und ich sage das ganz, ich sage das ohne jede Bösartigkeit, sondern einfach in dem Versuch auch zu verstehen, was uns antreibt, hier miteinander zu reden. Es gibt so eine Linie, und die wird interessanterweise von Christa Luft auch immer wieder eingefordert und auch von, Klaus Steinitz ganz insbesondere, also im selbstkritischen Nachfragen, was man in seinem Leben richtig und falsch gemacht hat, noch weiter vorzudringen. Und da haben wir dann manchmal diese Diskussion, also liebe Generaldirektoren, jetzt färbt das mal nicht so schön, sondern sagt mal ganz ehrlich und so weiter. Ich sehe das, ich will das ganz klar sagen, mit ziemlicher Distanz, weil ich meine, aus den vielen, vielen Beschäftigungen mit kommunistischer Geschichte und Geschichte des 20. Jahrhunderts etwas Interessantes für mich begriffen zu haben. Die Kommunisten überschätzen sich in ihrer Geschichte zweimal. Sie überschätzen sich, wenn sie losfliegen und glauben, wir sind so sehr im Besitz der guten Sache und der Ideen und der Visionen, dass wir den Lauf der Welt bestimmen werden. Und interessanterweise schätzen sie ihre Rolle auch immer ein bisschen zu hoch ein in der Beurteilung ihrer Niederlagen. Also wer da ernsthaft glaubt, die kleine Einheit von 17 Millionen Menschen DDR hätte die Weltgeschichte entscheidend in eine andere Bahn bringen können. Und dann noch weitergebracht, wenn also der Sekretär für Wirtschaft im Zentralkomitee ein anderer gewesen wäre und hier und da man ein wenig klüger gewesen wäre und man dort und dort und dort und dort, dann hätte man den Gang der Welt verändert. Das glaube ich nicht. Wenn ich das sage, dann wird man schnell, ja, also was willst du das alles schön färben? Und siehst du nicht, wie viel Fehler gemacht worden sind und wie mit den Menschen umgegangen worden ist und wie die Menschen betrogen worden sind und so weiter und so fort. Und hast du nicht deine eigene Rolle dabei auch genau beurteilt? Doch, habe ich. Ich habe auch mein Mandat niedergelegt, 1991. Ich habe mich aus einer total sicheren Position in die völlig unsichere begeben. Das steht dann so in der Biografie. Er war dann Redakteur bei der Utopie Kreativ. Naja, das war eine ehrenamtliche Arbeit und da war gar nichts dran. Und wenn ich nicht Frauen gehabt hätte, die mich gerettet hätten und mich bezahlt, also durchgefüttert hätten, dann wäre das alles mit den geistigen Höhenflügen nicht gewesen. Ich will überhaupt nicht über die Verantwortung des Einzelnen. Ich glaube aber, dass man parallel dazu auch immer wieder sehen muss, was ist eigentlich Geschichte insgesamt und was sind große Bögen und was sind die Möglichkeiten des Einzelnen da. Bei diesem Magri kommt unter anderem der Gedanke vor, dass auch Keynesianismus in einem Land nicht möglich ist. Also, wer sich mit Sozialismusgeschichte auseinandersetzt, weiß, tiefer geht, dass zu den zentralen, tragischen Augenblicken dieser Sozialismusgeschichte der Moment gehört, in dem aus der Leninschen Feststellung, dass man jetzt es in Russland alleine versuchen müsse, weil die westeuropäische Revolution ausgeblieben ist, von Stalin das Dogma des Sozialismus in einem Lande entwickelt wurde. Und er aus der Notwendigkeit, dass man das in Russland ja irgendwie versuchen musste, denn man hatte ja auch keine Bourgeoisie, zu der man sagen könnte, passt mal auf Jungs, wir haben uns jetzt geirrt, aber ihr seid hier ganz dufte Kerle, ihr baut jetzt hier eine bürgerliche Zivilgesellschaft in Russland auf, ihr habt sämtliche Voraussetzungen dafür. Wir wissen, dass das alles nicht so war, dass es diese Bourgeoisie nicht gab, aber die Tragik, dass diese These vom Sozialismus in einem Land zu einem Dogma entwickelt wurde und für dahin alle Kommunisten der Welt aufgefordert waren, alles das, was sie taten, am Wohl und Wehe der Sowjetunion auszurichten, womit kommunistische Bewegung in Westeuropa geschwächt wurde, die Kommunisten in ihren jeweiligen Ländern hin und her geworfen wurden an den sowjetischen Interessen. Gut, kann man Wochen darüber diskutieren. Und jetzt kommt die interessante These, auch Keynesianismus in einem Land ist nicht möglich. Was will er uns denn dazu sagen? In einem der Aufsätze über China, die ich geschrieben habe, zitiere ich einen chinesischen Wissenschaftler, der sagt, wenn China heute, dieses riesige China, sozialpolitische Maßnahmen zu verwirklichen versucht, gerät es in ein Gefangenendilemma, weil es natürlich weltwirtschaftlich diese Dinge für sich klarkriegen muss. Und es ist ganz egal, ob darüber die Überschrift steht, das haben die Sozialisten so und so entwickelt oder das haben die und die und die entwickelt. Wir sind konfrontiert mit einer globalen Welt, in der alle Löhne, Gehälter, Sozialleistungen und so weiter an ein niedrigeres Niveau Schritt für Schritt angepasst werden. Reform heißt harte Reform, Lebensstandard, Einschränkungen. Das ist heute so und wir erleben es mit großer Wucht. Und das Interessante ist, dass damit, glaube ich, die Leistungen, die ihr und sie, von Ihnen und euch vollbracht worden sind, in dieser Zeit der DDR-Existenz, dieses Ringen darum, Lebensstandard in einem ärmeren Teil eines Landes zu erhöhen und diesen Lebensstandard in einer angestrebten Harmonie mit erhöhter Leistungsfähigkeit in den Betrieben zu erhöhen, eine Leistung ist, deren Bedeutung erst im weitergefassten Rückblick wirklich deutlich wird. Also es ist doch für alle ein totales Phänomen, dass nach der Vereinigung Deutschlands, der Lebensstandard in der alten Bundesrepublik Deutschland eindeutig und für einen großen Teil der Bevölkerung zurückgegangen ist. Dieses Zurückgehen wird abgefedert durch eine Fülle von verschiedenen Faktoren. Wir können in einem Kickladen Kleidung kaufen für 3,99 € oder auch für 1,99 € und im Ausverkauf für 0,99 € und wir wissen, irgendjemand muss das produzieren und irgendjemand muss darunter leiden. Aber hier hat man den Eindruck, na gut, also selbst eine arme Familie, die leicht als sozial schwach beschrieben wird, kann sich das leisten, kann Kleidung und so weiter. Warum ist das alles, warum stelle ich das vorweg, um über Griechenland zu reden? Wir haben eine nach wie vor klasseninteressenbasierte Betrachtung der Welt. Und in dieser ist interessant, welche langen Bögen nachvollziehbar sind. Es gibt den einen langen Bogen, der 1973 beginnt. Warum 1973? 1973 mit der Zerschlagung der Macht der Unidad Popular in Chile, mit der Ermordung Allende's, setzt eine fundamentale Umorientierung in der Welt ein, denn ein demokratisch an die Macht gewählter sozialistischer Präsident wird durch einen Putsch beseitigt und in der Folge wird die chilenische Wirtschaft, gilt die Behandlung der chilenischen Wirtschaft als der Beginn des neoliberalen Kurses, den wir bis heute in der Welt dominierend haben. Das beginnt um diese Zeit. Es kommt dann alle diese politischen spannungsreichen Dinge, Jahre, der sowjetische Einmarsch in Afghanistan, der die Sowjetunion schwächt, die Erklärung des Präsidenten Ronald Reagan, wer sich in den 80er Jahren an Japan erinnert, da war das gerade dominant. Der Kommunismus gehört auf den Ascherhaufen der Geschichte und wir werden ihn dorthin bringen und wir werden ihn durch das Star Wars Programm dorthin bringen und so weiter. Und dann kommt es zur deutschen Vereinigung. Und nun kommt es zur Fragestellung, wie wird diese deutsche Vereinigung vollzogen? Und das habe ich in diesem Artikel, um den es hier geht, und der also aus dem Jahre 2013 stammt, aus dem Anfang von 2013. Wir nehmen das heute alles als ziemlich bekannt und gegeben hin und ich finde trotzdem wichtig, dass man es sich noch einmal klar macht. Also, während die DDR und die Bundesrepublik gleichzeitig existieren, wird als der große Vorteil und Vorzug der bürgerlichen Gesellschaft beschrieben, dass es eine Regierung gibt und eine Opposition und dass der politische Kurs zwischen Regierung und Opposition ausgehandelt wird. Und wenn eine Regierung besonders stark ist, so dass sie gar nicht aushandeln muss, dann kommt die Opposition und arbeitet sich an die Macht und kann den Kurs verändern. Und jetzt rufen wir uns nochmal die Konstellation 1990 in Deutschland auf. Es finden Wahlen in der DDR statt am 18. März. Diese Wahlen werden schon geführt von den westdeutschen Parteien. Es wird eine Allianz für Deutschland gebildet. Eine Allianz für Deutschland, nicht eine Allianz für ein zivilgesellschaftliches Europa, sondern eine Allianz für Deutschland zwischen CDU und demokratischem Aufbruch und anderen Gruppierungen. Und es wird in der DDR, die ja noch DDR ist, die CDU an die Macht gewählt. Und die CDU macht eine große Koalition mit der SPD. Und indem sie eine große Koalition mit der SPD macht, wird die SPD, die in Westdeutschland in der Opposition ist, quasi mit in die Regierung befördert, weil die oppositionelle SPD in Bonn nicht mehr gegen die Große Koalition im Osten arbeiten kann. Das heißt, alles das, was als großer Vorzug der bürgerlichen Gesellschaft beschrieben wird, wird für den Moment der deutschen Vereinigung außer Kraft gesetzt. Die Opposition ist winzig. Die winzigste Opposition sind die Bürgerrechtler aus der DDR, die bei den Wahlen 1990 am 18. März schon nur noch ganz, ganz wenig Prozent haben. Und die zweitwinzigste Opposition ist die PDS, die bei den Wahlen in der DDR noch einigermaßen abschneidet und dann nur durch die Sonderklausel in den Bundestag kommt. Warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig? Weil mit dieser Koalition die Einheit hergestellt wird über die Währungsunion. Und die Währungsunion wird über alles gestellt. Die Forderung von Christa Luft, man kann das alles hier, das alles in diesem Artikel hier im Argument 301 zusammengestellt. Christa Luft ist ja diejenige, die also vor den verheerenden Wirkungen warnt und sagt, die Wirtschaft wird blitzschnell zusammenbrechen. Der Osten, das sind alles die Prozesse, die er kennt, muss ich nicht beschreiben. Und es gibt keine gesellschaftliche Kraft, die mit irgendeiner Relevanz neben diese Währungsunion eine Wirtschafts- und Sozialunion zu stellen vermag. Nun beschreibt der offizielle Kanon, dass es eine Sozialunion gab. Da wird aber einfach festgestellt, man hat ein einheitliches Versicherungssystem angeschafft, man hat ein einheitliches System der Arbeitslosen, des Arbeitslosengeldes und der Arbeitslosenhilfe übertragen und so weiter. Aber Sozialunion im Sinne der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse, wie sie vom Grundgesetz verlangt wird, das im Übrigen bei dieser Vereinigung auch nicht durch eine Verfassung ersetzt wird, wie es der Artikel 144 des Grundgesetzes immer vorsah, dass das Grundgesetz ein Provisorium ist, das nur so lange gilt, bis sich das deutsche Volk in freier Abstimmung und so weiter eine Verfassung geben wird, findet also nur und dominant die Währungsunion statt. Und die Morgenpost druckt im Moment immer so oben links so Zitate aus ihren Ausgaben von vor 25 Jahren um diese Zeit. Und da wird also mit Stolz berichtet, dass also schon klar ist, dass die Gehälter niedrig sein werden und dass es ja so wunderbar ist, dass so viele hochausgebildete Leute aus dem Osten in den Westen kommen, weil sie bereit sind, zu niedrigeren Löhnen dort zu arbeiten. Nun wird man damals gesagt haben, naja, das ist eben das Verhältnis zwischen DDR und Bundesrepublik und dann musste man sich ja auch dran gewöhnen und musste damit irgendwie klarkommen. Im Umgang mit Griechenland zeigt sich, dass das mit nicht nur eine Frage des innerdeutschen Verhältnisses war und dass es mitnichten darum ging, dass also eine kluge bürgerliche Gesellschaft sich einfach mal mit einer völlig zurückgebliebenen DDR-Gesellschaft auseinandergesetzt hat, die eine marode Wirtschaft hinterlassen hat und so weiter. Ich gebrauche diese Begriffe. Sondern es zeigt sich, dass es um viel weitergreifende Prozesse geht. Nämlich auch für Griechenland war der entscheidende Schritt in die Europäische Union die Währungsunion. Alles begann in richtig ausgestalteter Weise mit der Währungsunion und mit dem Versprechen, wenn wir eine einheitliche Währung haben, wird es alles einfacher werden und dann wird sich diese Wirtschaft insgesamt in Europa entwickeln. Es wurde nicht darüber geredet, über eine Wirtschaftsunion und über eine Sozialunion. Mit Sozialunion ist immer auch Steuerunion gemeint. Es ist doch klar, dass man in einem solchen Wirtschaftsverbund, in einem solchen Währungsverbund, wie die Europäische Union darstellt, auch vergleichbare Steuern braucht und auch vergleichbare Steuerkontrollsysteme, also Finanzamtspraktiken und Steuereinziehungsprojekte und so weiter und so fort. All dies ist nicht geschehen und es ist die Frage, warum das nicht geschehen ist. Und es stellt sich also die Frage, sowohl bei der DDR 1990 als auch bei Griechenland 25 Jahre später, wem dies alles in welcher Weise nützt. Ich habe vorhin von Lucio Magri sozusagen diesen Gedanken zitiert, Keynesianismus in einem Staat ist nicht möglich. Das sagt er in Bezug auf die Anstrengungen der Kommunistischen Partei Italiens. Die meisten werden sich erinnern, das war ja mal eine Riesenpartei. Das war eine richtige Massenpartei. Die französische und die italienische waren diese gewaltigen kommunistischen Parteien, die eine starke Basis hatten und die auf einen dritten Weg hingearbeitet haben. Ne? Also immer ging es, ihr erinnert euch des Begriffs des Eurokommunismus, der dann in Italien eine Rolle gespielt hat und in Spanien eine Rolle gespielt hat, in Frankreich lange noch diskutiert worden ist. Aber immer ging es darum, man muss sich von dem sowjetischen System abgrenzen, insbesondere nach 1968 und der Intervention der Sowjetunion in Prag. Man braucht einen anderen Weg und man braucht also einen Ausgleich. Man muss die Klasseninteressen im Land, weil man die Revolution nicht machen kann und nicht will und auch nicht kann, weil man die Folgen dieser Revolution in der Sowjetunion und auch in Osteuropa sehr deutlich sehen konnte, weil man Freiheitsverluste und Effektivitätsverluste und Versorgungsverluste und so weiter, das hat man ja alles bildhaft vor sich gesehen, also das Streben nach einem dritten Weg. Und was heißt denn das, dritter Weg? Dritter Weg heißt, man muss einen anderen gesellschaftlichen Kompromiss aushandeln, der die Arbeitenden, die schon nicht mehr nur die aus dem jeweiligen Land waren, sondern zu denen auch die vielen Gastarbeiter, wie hießen sie in verschiedenen Etappen, Zuwanderer und so weiter, in Frankreich aus den nordafrikanischen Staaten, in Italien auch in Frankreich, aber noch sehr viel stärker, dass man für sie alle einen gesellschaftlichen Kompromiss findet, dass sie an der Produktivitätsentwicklung und so weiter teilhaben können. Keynesianismus in einem Land, Sozialleistungen in einem Land erbringen und sich gleichzeitig auf dem Weltmarkt behaupten, wo es um die Lohnstückkosten geht und sonst nichts. Und es zeigt sich, dass alle diese Versuche scheitern mussten. Wenn man also, es ist ja ein bis heute überhaupt noch nicht durchgearbeitetes Phänomen, wieso in Frankreich und in Italien diese riesigen kommunistischen Parteien praktisch im Nichts verschwunden sind. Es ist ja ein totaler Witz der Geschichte, dass ausgerechnet in der maroden DDR auf diesem winzigen Territorium wir eine linke Partei links von der Sozialdemokratie haben, die immer noch 20% auf diesem Territorium oder auf 25 oder 27 in Thüringen erreicht. Die französischen Kommunisten, die italienischen Kommunisten fragen sich, wie kann so etwas möglich sein? So, und jetzt kommt dieser Spezialfall Griechenland. Wir sprachen jetzt kurz vorher drüber. Er erzählt, er war Ende der 80er Jahre in Griechenland mit einer DDR-Delegation, Jugendtourist-Delegation, und sie waren bass erstaunt, die U-Bahn fuhr umsonst. So, wie geht das? Also die U-Bahn, ja, na, und nun, jetzt ist das ein schönes Argument. Also wir sollen Griechenland bezahlen, obgleich die U-Bahn umsonst fahren lassen, und wann fangen die mit der Rente an? Und wo haben die, so... Es brechen in Griechenland die Fragen alle auf, dass die langfristige Strategie dieses vereinigten Deutschlands zu einem europäischen Problem geworden ist. Wir haben diese Überschrift Austeritätspolitik, ne? Also Senkung der Reallöhne über einen langen Zeitraum. Senkung der Sozialleistungen, Senkung der Ausgaben für gesellschaftliche Belange, für öffentliche Belange, Privatisierung und so weiter und so fort. Wozu führt sie? Fahrt nach Griechenland, geht in einen Supermarkt und sucht nach griechischen Produkten. Geht hier in den Supermarkt und sucht einen echten griechischen Joghurt, der aus Griechenland kommt und der nicht in Essen hergestellt ist oder Duisburg und nach griechischer Art. Das heißt, das, was hier immer so, wenn wir es als Linke thematisiert haben, immer abgeschmettert wird natürlich in dem Bundestag und keinerlei Akzeptanz findet und so weiter. Wenn wir also darüber reden, dass die Reallöhne in Deutschland zurückgegangen sind, es hat es ermöglicht, dass die Produkte der internationalen Konzerne auf dem Kosmetiksektor, auf dem Nahrungsmittelsektor und so weiter und so fort ganz Europa überschwemmt haben und dass die Chance für regionale, ganz typische Landesprodukte, sei es aus Italien, sei es aus Griechenland, sei es aus Spanien, immer geringer wird. Und ein Fortschreiben sozusagen der traditionellen Exportlinien dieser südlichen Länder voraussetzt, dass diese Länder sozusagen kolonialisiert werden. Also ich war jetzt nicht in Spanien, ich war auch noch nicht in Griechenland. Das sind alles Erzählungen, die man aber und Berichte, die man aber verarbeiten kann, wie also zum Beispiel die spanische Landwirtschaft heute aussieht. Ne? Also auf welchen riesigen Plantagen die Früchte produziert werden und welche Monokultur herrscht bei Mandarinen, bei Apfelsinen, bei Tomaten, bei Wein und so weiter. Griechenland, als es also in diese Währungsunion aufgenommen wurde, hatte noch schlechtere Voraussetzungen als die DDR, weil es weitaus weniger industrialisiert war als die DDR. Also als ich diesen Artikel hier geschrieben hatte, da gab es dann eine kritische Zuschrift, die eben darüber sprach, dass in Griechenland ja eigentlich kaum eine Industrie außerhalb der Werftindustrie zu Hause ist. Viele von euch und Ihnen werden das besser wissen und werden sagen, ja, es gab dies und jenes, aber eigentlich ist der Beitrag Griechenlands zur europäischen Wirtschaft eben Nahrungsmittel, Früchte, also landwirtschaftliche Produkte, Milch, Joghurt und Tourismus gewesen. Und jetzt wird also dieses Land auf diese Weise an die Peripherie gedrängt. Die Zahlen sind unglaublich. Ne? Wir wissen, es ist eine Jugendarbeitslosigkeit von 60%, ein Herunterschrauben der Sozialleistungen, der medizinischen Hilfe und so weiter und so fort. Die öffentlichen Gehälter werden immer geringer und es wird mit Selbstverständlichkeit gesagt, ja, ihr müsst eben starke Reformen durchsetzen, damit ihr weiter Geld von der Europäischen Union bekommen könnt. Damit das alles geht, und das ist ein weiterer Vergleich, der interessant ist, braucht es eine Erzählung. Ne? Es braucht eine übergreifende Erzählung, die Klischees produziert, die sich dann immer wieder reproduzieren. Die Klischees in Bezug auf die DDR ist völlig klar. Richtig arbeiten konnte er nicht und es war alles marode. Moderne Betriebe hatte er nicht, er hatte unfähige Führungen und so weiter und so fort. Alle diese Geschichten, die erzählt wurden, um eine Tendenz, die Leute, wir wussten es ja auch alle, dass wir eine Menge Betriebe hatten, die nicht modernisiert waren, aber wir kannten auch modernisierte Betriebe, darüber ist hier viel geredet worden. Aber die Gesamterzählung, und es ist interessant, wie diese Gesamterzählung funktioniert, denn immer war ja in der Bundesrepublik zum Beispiel klar, dass Flüchtlinge aus der DDR hochgebildete Leute sind, zu sehr, sehr großen Teilen, die fantastische Arbeit gekriegt haben im Westen und die also mit ihrer Bildung und mit all dem, die also gar nicht dieser späteren Erzählung entsprachen. Aber gut, das war dann auch die Erzählung, was die Partei alles falsch macht und so weiter und so fort. Und jetzt schauen wir auf Griechenland und auch da gibt es diese Erzählung. Ne? Es gibt die Erzählung von den Rentnern, die eben sehr zeitig Rentner sind. Es gibt die Erzählung von den völlig überbordenden Sozialleistungen, von denen man sich endlich befreien muss. Und es gibt, und das ist das Allerspannendste und Interessante, die Erzählung von den unmäßigen griechischen Millionären.
Und Blinden, die es auf Inseln gibt.
Und denen.
Angeblich 30% Blinden.
Sowas. Solche Geschichten, solche Erzählungen. Und die Millionäre, und dann wird gesagt, die müssen endlich ihre Millionäre in den Griff kriegen. Wir könnten mal rekapitulieren, wenn Christa Luft hier wäre, ich würde mich immer wieder auf sie beziehen. Als Christa Luft, wirtschaftspolitische Sprecherin, haushaltspolitische Sprecherin in der Bundestagsfraktion war, hat sie mit schöner Regelmäßigkeit den Antrag gebracht, 1000 weitere Steuerprüfer einzustellen. Und hat gesagt, ein Steuerprüfer wird auf jeden Fall mindestens das Zehnfache seines Gehalts reinbringen. Also bezahlt den mit 100.000 und ihr werdet 1 Million auf jeden Fall kriegen. Niemals ist das gemacht worden. Ne? Die Austrocknung der Steueroasen, noch nie ist sie in Angriff genommen worden. Die Dinge mit der Schweiz und so, ein bisschen Geheimnisse und so, alles nur halbherzig und nicht entschieden genug und so weiter. Aber jetzt alle auf die griechischen Multimillionäre, den berühmten hatten wir immer in der Welt. Ne? Onassis, als er Jacqueline Kennedy geheiratet hat, da wussten wir alle, was griechische Yachten sind und wie man darauf träumen kann. Das alles könnte man belächeln, aber es geht natürlich nicht, weil sich hinter dem etwas anderes verbirgt, weil sich hinter dem natürlich eine Ausdehnung der wirtschaftlichen und politischen Macht Deutschlands verbirgt und eine Beherrschung von Prozessen insgesamt. Gestern stand eine Zahl in der Zeitung, wie die Zahl der Deutschen in den entscheidenden EU-Positionen gewachsen ist in den letzten 10 Jahren. Ich habe sie mir nicht gleich aufgeschrieben, diese Zahl, aber das ist bemerkenswert. Und in den dicken Büchern, die es im vergangenen Jahr gab, zum 100. Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkrieges, gab es einige, die in ihren Vorwörtern geschrieben haben, das Phänomen dieser 100 Jahre ist, dass Deutschland eigentlich überall dort steht heute, wofür 2 Weltkriege geführt worden sind. Also die Marktbeherrschung und dieser unglaubliche Exportüberschuss, den Deutschland angehäuft hat, der jährlich immer größer wird, obgleich man ständig darüber redet, die Lohnstückkosten in Deutschland seien viel zu hoch, um international zu bestehen. Ja, was für ein Wahnsinn, wenn das so wäre, könnte man keinen Exportüberschuss erwirtschaften. Also DDR-Bürger wissen das, dass das nicht geht, mit zu hohen Lohnstückkosten Exportüberschüsse zu erobern. Hier geschieht das. Der Überschuss wird immer größer und die Beherrschung dieses europäischen Marktes mittels der Währungsunion wird also zu einem politischen Problem. Und dass es zu einem politischen Problem wird, sehen wir an dem Phänomen, mit dem von uns ja sicher, also von den hier Anwesenden sicher überhaupt niemand gerechnet hat, dass man innerhalb von 2-3 Jahren auf einen totalen Konfrontationsmodus mit Russland gehen kann. Ne? Ihr habt das vorher gehört, ich habe Außenpolitik studiert, 1971 bis 1976, und in all den Arbeiten, in denen ich mich Anfang der 90er Jahre mit den Dingen beschäftigt habe, war es für mich immer so, dass der Systemkonflikt zwischen Sozialismus und Kapitalismus der entscheidende Konflikt des 20. Jahrhunderts war. Und heute zeigt sich, dass das nicht stimmt, sondern dass der Systemkonflikt nur ein Teil, eine Episode in einem geostrategischen Konflikt der Beherrschung der Märkte ist. Denn wie sonst sollte man sich erklären, dass also heute die Politik gegenüber Russland und auch wieder begleitet von einer Geschichte, von einer Erzählung, die alles einbettet, mit einer solchen Schärfe gefahren wird, wo es einen Systemkonflikt im Sinne von kommunistischen Ideen oder so in Russland doch überhaupt nicht geben kann. Und auch eine Bedrohung der Eigentumsverhältnisse in Deutschland, also doch nun wirklich von Russland nicht ausgeht. Trotzdem wird diese Erzählung mit unglaublicher Heftigkeit vorangetrieben. Sie wird in den Grenzgebieten zu Russland vorangetrieben, in den baltischen Republiken und in der Ukraine, wo man heute nicht mal mehr russische Filme sehen darf. Sowjetische und russische nicht. Was hat das mit dem Thema zu tun? Ich möchte zum Ende kommen meiner Einführung. Ich glaube, dass wir in der Beurteilung des Handelns, des DDR-Handelns, unseres eigenen Handelns in diesem Lande, wenn wir eine Spur hinterlassen wollen, sozusagen, und wenn wir glauben, dass diese 40 Jahre DDR-Geschichte ein Bestandteil europäischer und Weltgeschichte sind, die Kraft zu einem solchen Blick haben müssen, um auch von diesem Blick zu reden und um dieses Ringen um all das, worüber wir hier immer reden, Sozialpolitik, gesellschaftliche Verantwortung, Wirken in der Gesellschaft insgesamt, Vernetzung, Blick auf die Gesamtgesellschaft, Verantwortung dafür und nicht dieses völlig segmentierte, ich muss meinen Betrieb und was die da machen und wie die damit sozial umgehen und was die da mit ihrer Stadt machen und so weiter, interessiert mich jetzt nicht. Dass wir dies weitertragen können als einen Bestandteil von einer Welt, in der diese Sozialismusentwicklung in der DDR die übrige Welt so beeinflusst hat. Also ich glaube, es war ein tschechischer, dissidentischer Kommunist, der den Satz geprägt hat, dass das Wichtigste, was der Ostblock hervorgebracht hat, die hohen Sozialleistungen, also der hohe Lebensstandard insgesamt im Westen war. Und die Entwicklung danach zeigt es. Ne? Wir haben dann immer mal so dieses Schlagwort gehabt, an jeder Tarifverhandlung im Westen saß die DDR als unsichtbarer Verhandlungspartner mit am Tisch. Na klar, das kann man immer. Ne? Ihr wisst es selbst, der Arbeitslose hat noch sein Westbäckchen in die DDR geschickt und hier hat der Ingenieur gestaunt über Sachen, die es alle gibt. Das war schon immer ein Politikum. Also ich möchte den Blick darauf richten, rege diesen Vergleich an mit diesem Griechenland und rege den Vergleich an mit der Entwicklung deutschen Einflusses. Es haben 1989 noch etliche Europäer davor gewarnt. Ihr erinnert euch noch im Dezember 1989 haben die Franzosen und die Engländer ja Kontakt gesucht zu einer DDR-Regierung, die es kaum noch wirklich gab, weil sie alle diese Entwicklungen natürlich ahnen konnten. Dies also wollte ich hier anregen zu diskutieren. Ich will einen Bogen noch schlagen zu einer Veranstaltung, zu der wir einladen. Ich weiß nicht, ob der Termin das mit der Marxismus-Leninismus-Debatte. Ich will hier noch etwas einflechten, was mein Nachdenken darüber auch antreibt. Ich arbeite mit an einem großen, lebenslangen Projekt, das heißt Historisch-Kritisches Wörterbuch des Marxismus.
Was?
Historisch-Kritisches Wörterbuch des Marxismus. Das kann man im Internet sich auch angucken. Das ist ein Riesenwerk. Und wir haben jetzt den Band 8, jetzt einen Teil Band 2 herausgebracht. Und dort gibt es das Stichwort Marxismus-Leninismus. Und dieses Stichwort Marxismus-Leninismus habe ich bearbeitet. Und ich habe meinen westdeutschen Kollegen in diesem riesigen Projekt immer gesagt, liebe Leute, was ihr westdeutschen linken Intellektuellen nicht kennt, sind die marxistischen Kombinatsdirektoren. Wirtschaftslenker, die was vom Marxismus verstehen, die beeinflusst sind von marxischem Gedankengut, die beeinflusst sind von Leninschem, ob sie sich immer Gedanken darüber gemacht haben, was der Unterschied ist, sei dahingestellt so. Und da hat mir der Chef dieses Projektes, der jetzt auf die 80 zugehende Wolfgang Fritz Haug, immer gesagt, pass auf, du musst mich nicht überzeugen, bring mir zitierfähige Stellen. So, naja, vor 3 Jahren hatte ich noch keine. Jetzt habe ich gedacht, guckst du doch mal in unser kluges Buch, jetzt reden wir. Und was soll ich euch sagen, liebe Genossen, Generaldirektor, und keiner von euch hat das Wort Marxismus-Leninismus in die Hand genommen. Den einzigen, den ich also nun zitiert habe und damit auch sozusagen für die Weltgeschichte gerettet, weil in diesem dicken Buch zitiert, ist der Heiner Ruhbart. Weil der aber auch nicht über Marxismus-Leninismus redet, aber doch mal sagt, dass sein ganzes Handeln bestimmt gewesen ist von einem Gefühl der Verantwortung für die Gesamtgesellschaft aus den Gründen heraus. Das war jetzt die am deutlichsten zitierbare Stelle. Da könnt ihr jetzt schmunzeln und könnt sagen, naja, wenn der so blöd ist, er hat ja vorhin gesagt, er arbeitet im Paradies und wenn man sich im Paradies noch leisten kann, so eine Arbeit zu machen, dann ist das gut. Ich will euch und Sie trotzdem ermutigen und heute schon bitten, ausgehend auch von heutiger Debatte auf dem Weg zu dieser mal in den Vormittagsstunden geplanten Debatte über Marxismus-Leninismus in eurem und ihrem Leben mal nachzudenken. Und zwar, also mir ist jede Antwort wichtig, wenn einer sagt, pass mal auf, vergiss den ganzen Scheiß. Was ich gemacht habe, war vor allen Dingen wirtschaftlich denken und mich ordentlich um meine Leute kümmern. Okay. Wenn jemand sagt, du, das ganze Parteileier in unserem Betrieb war eine einzige Farce und als ich auf die Parteihochschule musste, war ich nur froh, dass ich mal die Verantwortung für meinen Betrieb ein paar Tage los war. Auch okay. Aber wenn mal jemand sagt, du, pass mal auf, es gibt für mich das und das Schlüsselerlebnis. Ich habe mit 24 den kurzen Lehrgang gelesen. Das haben übrigens viele Westeuropäer auch, die sagen, das Schlüsselerlebnis war ausgerechnet der stalinische kurzer Lehrgang über die Geschichte der KPdSU, der hier auch erstmal in den allerersten 10 Jahren, also bis 56 Pflichtlektüre war, geht auch. Aber mal darüber nachzudenken und sich bewusst zu werden und das auch mal auszusprechen, würde mir sehr gut gefallen und ich glaube, es lohnt sich. Ich will auch sagen, warum. Es gibt über die Wirkung dieses Denkens immer wieder ganz, ganz große Debatten. Zum Beispiel auch, welche Rolle hat das gespielt in der Kriegführung der Sowjetunion gegen den deutschen Überfall. Und in der sowjetischen Industrie, die in den Kriegsjahren in der Lage war, ein Vielfaches ihrer Ausgangsproduktion zu erreichen und Panzer zu bauen und Flugzeuge zu bauen in nie geahnten Zahlen und auch in einer nicht geahnten Qualität. Da gibt es heute amerikanische Untersuchungen darüber, in welcher Weise solche Überzeugungen eine Rolle gespielt haben bei der Entwicklung von Arbeitsproduktivität, Arbeitsbereitschaft und so weiter und so fort.
Also, aber auch beim Nationalsozialismus.
Ja doch, da bist du doch dichte dran an der Fragestellung. Das ist doch völlig richtig. Auch in diesem Aspekt, auch unter diesem Aspekt. Und dann schlagen wir wieder den Bogen bis hierher, weil nämlich heute wiederum die Frage steht, was ist denn heute eigentlich dieses ideologische Gebäude, das es ermöglicht, diesen Kurs zu fahren, über den wir eben geredet haben. Nämlich diesen Kurs, eine Währungsunion über alles zu stellen, die Wirtschaftsunion dem unterzuordnen und die Sozialunion als eine kleine Spinnerei sozusagen abzutun und zu sagen, brauchen wir nicht, beziehungsweise brauchen wir immer nur dann, wenn es gilt, das Allerallerschlimmste zu verhüten. Und da stellt sich aber eben wieder heraus, was ist denn das Allerschlimmste? Und vielleicht jucken uns eben diese 60% arbeitslosen Griechen, jungen Griechen nicht, weil alle der völlig festen Überzeugung sind, dass die Europa nicht tun werden oder so. Ich weiß es nicht. Ich wollte dies anregen. Ich bitte um Vergebung, dass ich euch einfach in diese Dinge mit hineinziehe und sage, und wenn ihr jetzt sagt, jetzt reicht's und da gehen wir heute mal eher hin, kann ich auch nichts machen. Aber ich fände es gut, wenn wir ein bisschen darüber im Gespräch sein könnten. Danke.